Also mein Risiko ist höher als das, dass du dich beim Tanzen verletzt und deswegen ist das mehr wert, dass ich dir biete oder auch nicht. Wenn er das gesellschaftlich durchsetzen kann, wenn alle seiner Meinung sind, ne, wird das natürlich im Wert wird das eine Rolle spielen, keine Frage.
Nein, aber es ist eben gerade nicht so, weil wenn wir es heutzutage umlegen würden, hat ja der Bauarbeiter, der schwere Arbeit macht, ein hohes körperliches Risiko, aber der Künstler wird immer mehr verdienen, weil, und das ist ein Aspekt, der gar nicht bis jetzt so stattgefunden hat, ist die Kreativität, die Qualität der kreativen Idee.
Nein, weil ein Künstler hat genauso ein Risiko.
Nein, aber ein viel geringeres.
Also ein Verletzungsrisiko hat ein geringeres.
Ja, aber viel geringeres.
Aber vergessen wir nicht, hier sind wir bereits bei einer Gesellschaft, die natürlich, ich weiß nicht, zum Beispiel geistige Arbeit bis zu einem gewissen Grad höher wertet als körperliche Arbeit und dazu eine ganze Reihe von historischen Rahmenbedingungen geschaffen hat, dass das überhaupt der Fall sein kann und vieles mehr. Das ist eine Gesellschaft, die schon so viele Kategorien festgesetzt hat, dass unter Umständen das, was mit diesen Kategorien erfasst werden kann, überhaupt nicht mehr.
Er das sagt, dass nicht die Dinge umgesetzt werden, die am meisten wert sind, sondern die Dinge umgesetzt werden, die das geringste Risiko haben. Das versucht man.
Das stimmt doch nicht. Es werden die Dinge umgesetzt, die das kreativste Potenzial haben. Die sind auch die, die den meisten Wert haben. YouTube ist viel mehr wert als der Maurer. Wieso? Weil das kreative Potenzial viel größer dahinter ist.
Okay, ich würde gerne, also das bringt uns jetzt, es ist eine hochinteressante Debatte, ich möchte es auch keineswegs unterbinden oder für alle Zeiten einstellen, sondern ich möchte nur das noch kurz ins Gefecht werfen.
Du musst zwei gleiche Dinge
miteinander. Ja, Moment.
Nicht Äpfel und Birnen.
Ich verwende kurz meine Autorität, um darauf hinzuweisen, dass eigentlich jetzt eine andere Frage im Vordergrund stehen sollte. Kurz noch.
Nur eine Wortmeldung.
Ja.
Anzu wird auch das Risiko bewusst einkalkuliert, damit der Wert gesteigert wird, zum Beispiel
natürlich
bei Eisenbahnen, dass man die Wartungen zurückfährt, aber dadurch erhöht sich ja eigentlich das Risiko.
Natürlich.
Aber damit das eben billiger wird.
Natürlich. Der Wert wird nicht steigen. Bitte, das Risiko ist natürlich ein hochinteressanter Aspekt, der bei all diesen Transaktionen eine große Rolle spielt, aber das ist jetzt nicht der Aspekt, worauf ich hier und jetzt gerade eingehen will. Kurz dieses Beispiel, dieses historische Beispiel, das ich angekündigt habe, vom Vergleich von Wirtschaftsleistungen, insbesondere Karl Marx hat diese Terminologie der produktiven Arbeit und der unproduktiven Arbeit besonders populär gemacht, indem er sie einerseits, und das ist das Interessante, ökonomisch ziemlich eng gefasst hat, nämlich eine ganz bestimmte Auffassung von Produktivität nahezu definiert hat, nahezu formal definiert hat und damit dann auch das definiert hat, was darunter nicht gefasst wurde, nämlich unproduktive oder nicht produktive Arbeit. Auf der anderen Seite hat er natürlich durch sein Gesamtkonzept, durch seinen Gesamtentwurf einer anderen Gesellschaft, in der eben solche Kategorien keine Rolle mehr spielen sollen, auch eine interessante Entwicklung in die Wege geleitet, die eben genau diese Problematik vor Augen geführt hat, die durch diese Kategorisierung von spezifischen Produktivitäten große Probleme bereitet hat. Das berühmte Beispiel ist die Sowjetunion. In der Sowjetunion, um das vorweg kurz zu beleuchten, oder habe ich das hier schon mal gebracht, jetzt bin ich auch nicht sicher, tut mir leid, weil ich eine ganze Reihe von parallelen Lehrveranstaltungen habe, wo ähnliche Dinge zur Debatte stehen, deswegen muss ich mal nachfragen. In der Sowjetunion hat es sogenannte Produktivarbeiter gegeben, habe ich das Beispiel schon mal gebracht? Nein. Okay. Sogenannte Produktivarbeiter, die als diejenigen angesehen wurden oder als diejenigen administrativ erfasst wurden, die eben in der Fabrik tatsächlich manuell unmittelbar in den Produktionsprozess involviert sind. Also das heißt wirklich die tatsächlichen manuell tätigen Fabriksarbeiter, das waren sogenannte Produktivarbeiter. Das wurde ganz einfach administrativ so erfasst. Sie wissen, es ist eine Planwirtschaft gewesen, die natürlich bis zu einem gewissen Grad eben was heißt bis zu einem gewissen Grad, die einen enormen Bedarf gehabt hat, mit klar vorgegebenen Kategorien zu operieren. Dort durfte eben keine Grauzone existieren, wo man gesagt hat, na, der gehört weniger, der gehört sowohl dorthin als auch dorthin. Man musste für diese Administration ganz einfach eine gewisse Handhabbarkeit schaffen, und das hat dazu geführt, dass eben zum Beispiel solche Kategorien wie Produktivarbeiter am Papier ganz genau definiert waren. Da war ganz klar, das ist ein Produktivarbeiter und bis zu dieser Grenze geht, und ab dieser Grenze beginnt eine andere Ordnung der Arbeit. Und das Interessante war, dass es in diesem Zusammenhang sogenannte Peripheriearbeiter gegeben hat, die das gemacht haben in etwa, was Marx als nicht produktive Arbeit bezeichnet hat, die die Rahmenbedingungen für die produktive Arbeit zur Verfügung gestellt haben. Es dürfte klar sein, jede Fabrik braucht natürlich auch eine Infrastruktur, braucht eine Organisation, braucht ein gewisses Management. Und dieses Management ist jetzt in dieser klassischen Unterscheidung zwischen produktiver Arbeit und nicht produktiver Arbeit eher an Zuleistungen orientiert. Das heißt, es unterstützt die produktive Arbeit. Es ist nur indirekt produktiv und selbst nicht produktiv. Marx hat, wie schon gesagt, im Hinblick auf diese beiden Arbeiten auch noch eine dritte Art der Produktivität gekannt, nämlich die unproduktive Arbeit. Das war entweder die, die im Prinzip überhaupt keine Mehrwerte schafft, also die im Prinzip in den Tag hinein lebt, oder ganz besonders bei Marx natürlich, man kann sich auch selbst denken, die luxuriöse Lebensart der nur konsumierenden Kapitalisten oder der Oberschicht, vielleicht genauer gesagt, weil die Kapitalisten selbst waren ja sehr wohl in diesem Produktionsprozess tätig. Aber jedenfalls diejenigen, die eben nur verausgaben und die Werte vernichten und konsumieren, das waren im Prinzip die unproduktiven Arbeiter. Braucht uns jetzt nicht interessieren, weil es solche unproduktiven Arbeiter in der Sowjetunion selbstverständlich per Definition nicht gegeben hat. Das durfte dort nicht existieren, obwohl natürlich inoffiziell insbesondere dann in der späteren Sowjetzeit sehr großer Teil der Bevölkerung in diesem unproduktiven Bereich tätig gewesen ist. Aber das interessiert uns vorerst mal nicht. Interessant ist, dass diese Kategorisierung Produktivarbeiter und Peripheriearbeiter eine Dynamik entwickelt hat, die genau diese Kategorisierung unterminiert hat. Und zwar auf fatalste Art und Weise unterminiert hat. Gerade deswegen, weil ideologisch und dann natürlich auch propagandistisch herausgestellt, diese Produktivarbeit als so wertvoll betrachtet worden ist, deswegen sind die Produktivarbeiter mit einer ganzen Reihe von Begünstigungen belohnt worden, was eben in diesem typischen sowjetischen System weniger Geld gewesen ist, als vielmehr, ich weiß nicht, die typische Freifahrt bei den öffentlichen Verkehrsmitteln oder das Einkaufen in besseren Geschäften oder das, was weiß ich, der Urlaub auf der Krim, die Möglichkeit zum Urlaub auf der Krim, vielleicht sogar sowas wie ein Eigenheim. Eine ganze Reihe von typischen sowjetischen, sozialistischen Begünstigungen, die dafür gesorgt haben, dass die Produktivarbeiter im Großen und Ganzen als die Elite der Arbeiterschaft angesehen wurden, während die Peripheriearbeiter eben nur die Zuarbeiter gewesen sind. Allerdings, und das habe ich bereits angedeutet, hat diese Peripheriearbeit auch die Arbeit derjenigen umfasst, die zum Beispiel im Management gesessen sind. Im Management von großen Unternehmen, von Firmen. Oder zum Beispiel auch die Vorarbeit geleistet haben. Die typischen Vorarbeiter in der sowjetischen Fabrik waren Peripheriearbeiter. Und die eigentlichen manuellen Arbeiter waren die Produktivarbeiter. Wozu hat das geführt? Ganz einfach zu diesem skurrilen Umstand, dass natürlich niemand der einmal Produktivarbeiter gewesen ist, so produktiv gearbeitet hat, dass er die Gefahr, dass die Gefahr besteht, dass er in der Hierarchie aufsteigt und vielleicht dann eben Peripheriearbeiter wird. Das heißt, es hat einen intrinsischen Anreiz gegeben, dass die Produktivarbeiter nicht produktiv arbeiten, obwohl sie per Planwirtschaft oder per Definition so geheißen haben. Ja, aber die mag es vielleicht gegeben haben, aber diese Gefahr war wesentlich weniger markant ausgeprägt. Der Umstand war, dass das ganze System dadurch auf einer 80% Marge dahin produziert hat. Ne? Ganz einfach deswegen, weil die Produktivarbeiter bei dieser Marge, also bei 80%, nicht Gefahr gelaufen sind, überhaupt entlassen zu werden. Und auf der anderen Seite auch nicht Gefahr gelaufen sind, aufzusteigen in der Hierarchie und dann irgendwann mal nicht mehr produktiver Arbeiter zu sein. Das heißt, das, was angepeilt wurde, nämlich die Produktivität zu forcieren durch diese Kategorisierung, durch diese trennscharfe Kategorisierung, ist eigentlich verhindert worden. Naja, und das Ganze hat nicht nur diese unmittelbare Auswirkung gehabt. Sie kennen wahrscheinlich, viele von Ihnen kennen zumindest annähernd die Geschichte des Sowjetsystems nicht. Auf lange Sicht hat natürlich genau diese seltsame Nicht-Produktivität, nämlich dieses seltsame immer nur zu 80% in etwa dahinwursteln, also immer so gerade drauf schauen, dass man den Plan doch so weit erfüllt, dass man keine Lücke bekommt von den Parteifunktionären oder von der Aufsicht oder was auch immer, nicht? Auf der anderen Seite ja nicht so weit zu erfüllen, dass eben irgendwie die Gefahr besteht, dass man da aufsteigt oder die Gefahr besteht, was auch sehr wichtig war in dem Zusammenhang, dass im nächsten Quartal dann der Plan erhöht wird. Also die Administratoren haben natürlich auch sehr genau hingeschaut und haben in dem Moment, wo eine Fabrik dann wirklich vorzeigbare Output-Zahlen vorgelegt hat, natürlich das Plan soll erhöht. Das hat für die Arbeiter bedeutet, dass sie mehr arbeiten mussten, woran sie überhaupt nicht interessiert waren, weil natürlich die Entlohnung nicht im gleichen Maß gestiegen ist. Ne? Das heißt, die haben großen Anreiz gehabt, eben den Plan bis zu einem gewissen Grad zu erfüllen und nicht mehr. Ne? Und das hat natürlich zu einer extremen Unterproduktion oder Undynamik, wenn man das so nennen will, dieser ganzen Sowjetwirtschaft geführt. Und das hat seinerseits mit der Zeit dazu geführt, dass eben eine ganze Reihe von Leuten ihr Lebensziel jenseits oder ihren eigenen persönlichen Lebensentwurf jenseits dieses Wirtschaftssystems angelegt haben. Man konnte in diesem Wirtschaftssystem beim besten Willen nichts werden. Aufstieg war nicht möglich, Karriere war nicht möglich. Bessere Bezahlung hat nichts gebracht, weil es keine Produkte gegeben hat, die man sich kaufen konnte, hat es ständiges Defizit gegeben und vieles mehr. Das Wirtschaftssystem war eines, das im Prinzip, naja, in einer gewissen Art und Weise funktioniert hat, nicht sonderlich gut funktioniert hat, aber doch irgendwie funktioniert hat. Und daneben hat man das getan, was man im Großen und Ganzen für aus seiner persönlichen Sicht, aber natürlich dann auch aus seinem sozialen Umfeld heraus für wichtig, für produktiv gehalten hat. Und genau in diesem seltsamen nicht-ökonomischen Bereich hat aus heutiger Sicht die sowjetische Kultur ihre produktivsten Erzeugnisse, Hervorbringungen und vieles mehr eben generiert. Wenn Sie sich heute die sowjetische Literatur anschauen, die sowjetische Kunst anschauen, in allen Bereichen, dann sehen Sie sehr deutlich, dass das, was heute als Errungenschaft, zurückblickend als Errungenschaft dieser historischen Phase betrachtet wird, genau in diesem seltsamen Graubereich stattgefunden hat, der eigentlich nichts mit der offiziellen Produktivitätsauffassung zu tun hat oder gehabt hat. Das heißt, all das, was der Staat als produktiv angesehen hat, hat der Sowjetbürger grundsätzlich nicht als produktiv wahrnehmen können, und zwar genau deswegen, weil die Kategorien von produktiver Arbeit so eng gezogen gewesen sind, weil da kein Spielraum drinnen war. Rückblickend haben sich diese Kategorien als obsolet erwiesen. Keiner würde heute auf die Idee kommen, dass irgendwas, irgendein wirtschaftliches Produkt der Sowjet-Ära an tollen Wert. Doch, es hat interessanterweise so ein skurriles Beispiel gegeben, diese Lomo-Kamera. Können Sie sich erinnern? Lomografie oder so hat sich diese Bewegung genannt. Also eigentlich ein völlig urzeitliches Instrument. Aus heutiger Sicht, also insbesondere angesichts der Digitaltechnik, das aber für kurze Zeit doch als irgendwie ganz hetzig im Westen zumindest empfunden worden ist. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal dann meine Freunde in Russland damit konfrontiert habe, dass im Westen so etwas wie ein Hype entsteht mit dieser Lomo-Kamera, waren die also von den Socken. Die haben das nicht verstehen können, dass ein solches Produkt, das wirklich simpelst ist und genau in seiner Simpelheit offensichtlich fasziniert hat, dass ein solches Produkt im Westen Anklang findet. Aber es war auch ein sehr kurzzeitiger Hype, es ist bereits wieder vorbei. Aha, ich dachte, das ist bekannt. Das war so eine Kleinbildkamera, die wirklich eine so, wenn ich, bin da jetzt kein Fachmann, aber die hat so eine große Bandbreite von Tiefenschärfe gehabt, dass man im Prinzip nicht scharf stellen hat müssen und so quasi aus dem Ärmel einfach abdrücken hat können.
Und dann haben wir eine zweite Version gegeben mit vier Linsen.
Da hat man
vier Schnappschüsse nebeneinander erzeugt. Das waren zwei Modelle, ja.
Das zweite Modell war allerdings dann schon natürlich ein Produkt der post-sowjetischen Zeit, also da haben sich die Leute auf diesen Hype dann... Das ist sicher erst danach entstanden. Okay. Die Lomo-Kamera war tatsächlich ein Sowjetprodukt, das allerdings so simpel und so einfach zu handhaben war, dass eben sowas wie ein Sport daraus geworden ist, dass sind dann die Leute auf Partys und so herumgegangen und haben so aus dem Ärmel, ohne durchzusehen, nicht? Also so mal Klick gemacht und es hat dann so Ausstellungen gegeben, auch in Wien ganz große, wo halt... Tausende von solchen Bildern dann aneinandergereiht wurden. Zufallsbilder größtenteils. Ne? Also wo so. Nein, in keiner Weise. Und im Gegenteil, die waren höchst erstaunt. Auch die Firma selbst, das war ja das Interessante, nicht? Auch die Firma selbst ist völlig baff vor dieser Nachfrage plötzlich gestanden. Nicht? Also die haben gerade in dieser post-sowjetischen Wende natürlich wirtschaftlich große Schwierigkeiten gehabt, haben nicht gewusst, wie sie ihre Angestellten bezahlen sollen und plötzlich kommen da Westler und wollen dieses Produkt kaufen und die haben zuerst gehabt, na, was ist da passiert? Ne? Und es hat dann kurzzeitig schon mal einen gewissen Boom gegeben, aber der ist natürlich schnell auch wieder versandet. Na, wie auch immer. Ne? Worauf ich die Aufmerksamkeit lenken wollte, ist der Umstand, dass im Prinzip genau das, was beabsichtigt wurde durch diese Kategorisierung, nämlich die Produktivität zu fördern, verhindert worden ist. Genau dadurch, dass eben diese Kategorie relativ eng definiert wurde, sind Bedingungen geschaffen worden, die in der historischen Entwicklung dafür gesorgt haben, dass das, was beabsichtigt war, nicht zustande gekommen ist. Und das gilt im Prinzip, also wenn Sie das umlegen, dass erstens mal ist dieses Problem eben grundsätzlich analog zu der doch eher philosophischen Problematik, dass die sprachliche Fassung von Phänomenen eben einen Begriff festlegt, der dann sehr schnell seine Defizite offenbaren kann. Also dass der dann etwas, das man als nicht identisches bezeichnen kann, zum Vorschein bringt. Da gibt es eine gewisse Analogie. Ist das nicht verständlich, weil Sie den Kopf schütteln, oder soll ich es nochmal? Nein, ich weiß nicht, hat so ausgeschaut, wenn Sie den Kopf schütteln. Okay. Und das ist eben auch ein Umstand, der für moderne sozialpolitische Maßnahmen höchst relevant zu sein scheint, ganz einfach deswegen, weil moderne Gegebenheiten eben eine Dynamik aufweisen, eine Kurzlebigkeit aufweisen, die dafür sorgen, dass diese Kategorien per se teilweise sogar schon einfach aufgrund dessen, dass sie eine gewisse Zeit brauchen, um umgesetzt zu werden, um wirksam zu werden, zu kurz greifen. Also es dürfte klar sein, nicht, was halt die, oder die Schwerweiterregelung, das haben wir aber schon mal angesprochen hier, oder? In diesem Rahmen nicht, auch nicht. Sie können sich erinnern, vor ein, zwei Jahren war die Diskussion um die Schwerarbeiterregelung, nicht?
Da haben Sie den
Oder vielleicht haben Sie es in der Übung. Das kann sein, in der Übung, das haben wir kurz darüber gesprochen. Aber das ist auch so ein Beispiel. Nicht? Da haben sehr viele Experten in Österreich darüber diskutiert, was denn das genau ist, die Schwerarbeit, und haben dafür einige Monate lang sehr viel, Denkarbeit aufgewandt. Betroffen von dieser Schwerarbeitsregelung waren in Österreich, so sagt man, bestenfalls 1500 Leute. Ne? Wenn Sie die Arbeitsstunden dieser Expertinnen und Politiker und wer da nicht aller involviert war, in Rechnung stellen, werden Sie wahrscheinlich auf eine monetär messbare Summe kommen, die durch die Schwerarbeit, die damit dann ermöglicht wurde, eigentlich nicht erwirtschaftet werden konnte. Das heißt, die Definition dieser Kategorie, die Organisation dieser Schwerarbeit hat höhere Summen verschlungen, als eben durch die Definition dieser Art zu arbeiten überhaupt erwirtschaftet werden konnten. Mit dieser Unterstellung, ich habe das nicht nachgeprüft, ist auch wahrscheinlich schwer messbar, aber unter modernen dynamischen Bedingungen würde ich mal vermuten, dass es eine ganze Reihe von Beispielen gibt, wo in die Kategorisierung, wo in die Festsetzung einer bestimmten Kategorie mehr investiert werden muss, als dann durch diese Festsetzung gewonnen werden kann. Und das ist natürlich ein denkenswerter Umstand. Nichtsdestotrotz, und das möchte ich immer wieder betonen, geht es natürlich nicht ohne solche Kategorien bis zu einem gewissen Grad zumindest festzusetzen. Wir brauchen etwas, wir Politiker brauchen etwas, Philosophen, naja, man kann darüber streiten, aber auch Philosophen etwas brauchen, das als solches, als bestimmte Kategorie festgesetzt wird, um damit dann weiterzuarbeiten. Also ich würde mal behaupten, auch die brauchen so etwas, aber in der Politik ist es natürlich besonders markant, erst dann, wenn eben ein bestimmtes Phänomen als solches definiert ist, kann die Politik in Erscheinung treten, um dieses Phänomen dann zu bearbeiten, es zu verändern, zu versuchen, das Problem zu lösen. Es gibt einen berühmten Ausspruch übrigens von Georg Simmel, einem Sozialwissenschaftler, der davon gesprochen hat und zu seiner Zeit sehr provokant davon gesprochen hat, dass das Phänomen Armut erst entstanden ist, als die Sozialwissenschaft ihre Aufmerksamkeit darauf gerichtet hat. Also erst in dem Moment, wo Sozialwissenschaftler, im weitesten Sinn jetzt Sozialwissenschaftler, sich ein Phänomen vor Augen geführt haben, es untersucht haben, dass sie als Armut bezeichnet haben, ist die Armut überhaupt im gesellschaftlichen Sinn entstanden. Das ist natürlich eine, also Georg Simmel, Sie wissen, hat in etwa um die Jahrhundertwende gelebt, zu dieser Zeit eine doch eher provokante These, die natürlich auch wieder viel Widerspruch hervorgerufen hat, die auch heute sehr viel Widerspruch hervorrufen könnte, die aber in dem Sinn, in dem ich das Folge da dargestellt habe, doch eine gewisse Wahrheit birgt, meiner Meinung nach. Aber gut, ich sehe, bei Ihnen ruft das nicht sehr viel.
Ja, wie ist das zu verstehen? Ich meine, wenn das Phänomen Armut durch die Untersuchung des Phänomens entstanden ist, heißt das jetzt, es gab keine unter den Anführungszeichen arme, Leute fallende Gesellschaftsschichten. Das kann doch nicht gewesen sein. Oder ist das so zu verstehen?
Nein, oder? Es ist fast so zu verstehen, sagen wir mal.
Da gibt es ein Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sagen will, man hat, es gibt eine gewisse Förderung für Zwerge in unserer Gesellschaft,
ja.
Dann existiert ja Zwerg auch erst, nachdem man definiert, ein Zwerg ist bis 1 Meter groß, also mit 1 Meter und 1 Zentimeter ist er noch Zwerg. Ja. Also das ist, sobald man eine gewisse Kategorie schafft, kann man Politik machen.
Ja. Also mit dem Begriff. Ganz richtig. Nur als Anmerkung diesbezüglich nicht, auch die Kategorie Zwerg ist eine, die eigentlich auch sprachlich überholt ist. Nicht? Man sagt bekanntlich.
Nein, ich sage,
also, ja. Also, aber es gibt natürlich eine gewisse Art von Invalidität, die als Kleinwüchsigkeit zu stehen kommt.
Das kann in jeder Richtung, das passiert in einem modernen Politiker immer wieder, dass einfach Identitäten gebildet werden. Also nicht aus eigener Sicht, sondern von Seiten der Machthaber, und dass man dann die Identität auch gezielt angreifen kann in Politik. Das passiert ja ständig.
Ja. Ja, also ich weiß nicht, weil Sie das Beispiel jetzt schon gebracht haben, nicht? Also gerade die Debatte darüber, ob solche Begrifflichkeiten auch politisch korrekt sind oder nicht, nicht? Braucht natürlich solche inkorrekten Begriffe, um sich daran zu entzünden. Das ist ganz klar. Nicht? Also auch da ist die Entwicklung dadurch bedingt, dass eben zunächst etwas problematisch festgehalten wird.
Ich glaube, zu dem Beispiel mit der Armut,
ja.
Ich glaube, die Leute waren sicherlich arm, ja. Man hat es ihnen nicht dauernd so vorgehalten oder unter die Nase gedreht, für die war das einfach ein normaler Zustand. Ja. Das war für die nichts ausgegangen.
Ganz richtig.
Das war halt so.
Ja, ganz richtig. Also kurz nur historisch dazu, wir haben das letzte Mal tatsächlich, das kann ich mich erinnern, in der Übung kurz angesprochen. Also dürfte klar sein, im christlichen Weltbild hat ja die Armut eine ganz bestimmte Funktion. Die Armut ist der direkte Weg ins Himmelsreich. Nicht? Also nur die Armen kommen sozusagen von selbst ins Himmelsreich. Die Reichen müssen den Armen Almosen geben, damit sie eine Chance haben, ins Himmelsreich zu kommen. Das heißt, in einem streng rigoros verstandenen christlichen Weltbild müssen die Reichen eigentlich ständig einen Umweg gehen und die Armen sind dafür da, damit die Reichen doch auch eine Chance haben, in den Himmel zu kommen, die Erlösung zu finden. Also da ist eine gewisse Funktionalität im Spiel, die dafür sorgt, dass die Gesellschaft die Armen nicht in unserem Sinn als arm wahrnimmt. Also nicht im Sinn eines modernen Sinnes von Exklusion, von sozialer Ausgestoßenheit, Stigmatisierung und viel mehr, sondern durchaus im Sinne eines bestimmten Gesellschaftsteils, der einem anderen Gesellschaftsteil sehr wohl dazu verhilft, auch das Ziel zu erreichen, das in dieser Gesellschaft als besonderes Ziel angesehen wird, nämlich in den Himmel zu kommen. Erst in dem Moment, wo eben die Sozialwissenschaft natürlich im Zusammenhang mit Industrialisierung und mit ganzer Reihe von sonstigen sozialen Entwicklungen, zum Beispiel dem Entstehen von Städten, darauf aufmerksam wird, dass hier eine gesellschaftliche Gruppierung vorhanden ist, die zum Beispiel so groß wird, Stichwort Landflucht, nicht? Und diese urbanen Ghettos, die sich dadurch in der frühen Industrialisierung gebildet haben, nicht? Die so groß wird, dass die Funktion verloren geht, ganz einfach deswegen, weil nicht alle Armen durch Reiche jetzt erhalten werden konnten, weil die Reichen nicht mehr so viel Almosen zahlen konnten, vor allem deswegen auch, weil natürlich die Gemeinschaften zerstört worden sind durch die Urbanisierung. Nicht? Früher hat der Reiche genauso wie der Arme im Dorf gewohnt und die haben sich gekannt gegenseitig und die Almosen waren durch die Kirche institutionalisiert, das war alles geregelt. Nicht? Sekunde nur. War sozusagen die Versorgung der Armen gewährleistet. In der Stadt war die Armut auch bis zu einem gewissen Grad anonymisiert. Der Reiche hat die vielen Bettler jetzt nicht mehr persönlich gekannt, er hat keinen Bezug zu denen gehabt. Die Bettler sind auch den Reichen als große Masse gegenüber gestanden. Dieses Band, das da im Dorf vielleicht noch geherrscht hat, ist zerrissen worden. Ne? Und plötzlich hat die Gesellschaft eine Masse wahrnehmen können, die nicht mehr versorgt werden konnte, also die ökonomische Probleme bereitet und die andererseits in der beginnenden Industrialisierung eigentlich ein gewisses Potenzial gebildet hat, nämlich Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Und Sie wissen, in der beginnenden Industrialisierung ist die Arbeitskraft natürlich extrem wichtig geworden. Die Unternehmer haben gar nicht genug Arbeitskräfte bekommen können. Und deswegen sind ganz einfach jetzt nicht so vordergründig mit diesem Ziel, aber implizit die Städte zum Beispiel dazu aufgefordert worden, die Armen zu administrieren, sie zum Beispiel in Bettlerorden zu erfassen, indem sie ein Bettlerabzeichen erstehen müssen, das ihnen überhaupt das Recht gegeben hat, in dieser Stadt zu betteln. Ne? Die sind in Armenhäuser gesteckt worden, wo sie erst einmal erfasst wurden, aber zum Zweiten natürlich auch auf Arbeit getrimmt wurden. Da gibt es so schöne Geschichten von einem Armenhaus aus Amsterdam, wo die Bettler von denen angenommen wurden, dass sie nur deswegen betteln, weil sie arbeitsscheu sind, weil sie nicht arbeiten wollen, in Zellen gesteckt worden, wo Wasser eingelaufen ist und das Wasser ständig gestiegen ist. Und die haben so eine pumpenartige, so einen Mechanismus drinnen gehabt, wo sie eben einfach durch Pumpen oder durch Bedienen von Pedalen den Wasserspiegel niederhalten mussten, damit sie nicht ertrinken. Und man hat geglaubt, indem man die so zur Aktivität anhält, gewöhnen sie sich an die Arbeit und sind dann als Arbeitskraft verwertbar. Nicht? Also nette Geschichte, wenn Sie das nächste Mal zum AMS an, oder wenn Sie nach Beendigung Ihres Studiums zum AMS gehen.
Also ist das schon viel zu sagen?
Nach dem Ersten Weltkrieg gab es Bettlerautomaten. Es waren so viele Bettler, dass man Automaten aufgestellt hat und die konnten sich dann ein kleines...
Aha, wusste ich nicht, ja. Interessant.
Das war institutionalisiert.
Ja. Ja.
Ja. So Marx damals mit seinen Thesen so viel Anklang gefunden hat, weil er das erste Mal eben die Begriffe geschaffen hat, die die ganze Ökonomie nicht, also im Sinne der Ökonomie selbst definiert, sondern die zum Beispiel Begriffe wie Proletariat und Kapitalisten etc. gebildet hat und aus einer harmonistischen Sicht das Ganze
interpretiert hat. Das ist grundsätzlich, also die grundsätzliche Leistung von Marx, nicht, dass er auf der einen Seite diese Begrifflichkeiten sehr klar fasst, auf der anderen Seite eben den Gegenentwurf zu dem, was mit diesen Begrifflichkeiten in die Wege geleitet werden soll, nämlich kapitalistische Arbeit, unternehmerische Arbeit auch mitliefert. Also den Gegenwurf einer anderen Gesellschaft, einer sozialistischen Gesellschaft, wo eben diese kapitalistische Arbeit im Prinzip keine Relevanz mehr hätte. Also auf der einen Seite ist der Proletarier eine klar fassbare Kategorie, die eben im Kapitalismus an dieser Position genau definiert zu stehen kommt. Auf der anderen Seite ist eben im Proletarier auch bereits das Bild einer ganz anderen Gesellschaft aufgehoben. Nicht? Einer Gesellschaft, die eben die Produktionsmittel umverteilt hat und diesbezüglich eine andere gesellschaftliche Ordnung kennt.
Nicht? Das ist die Problematik, die jetzt entsteht, gerade bei also in der Politik, dass eben solche klaren Begrifflichkeiten oft immer schwer zu fassen sind, gerade auch was jetzt soziale Schichten anbelangt. Weil eben die Begrifflichkeiten also stark verschieden und stark vor allem sie stark überschneiden teilweise.
Ja, ja. Also gerade im Hinblick auf die Armut, nicht. War das jetzt hier mit dem Fernseher? Die Kollegin hat ja. Das eingebracht, ja eben. Ne? Gerade im Hinblick auf die Armut zum Beispiel ist nicht zu übersehen, dass wenn Sie in Österreich als arm gelten und Notstandshilfe beziehen, Sie die Fernsehgebühren und Telefongebühren von dieser Notstandshilfe auch, also Sie können sich abmelden, nicht? Und Sie brauchen es nicht bezahlen, sondern so einen Schritt, dass Sie freigestellt sind. In Afrika würde das wahrscheinlich als sehr großer Luxus empfunden werden, nicht? Also frei telefonieren, frei fernschauen, und Ähnliches ist natürlich eine tolle Sache. Also nur zur Vergleichbarkeit von Armut.
Entschuldigung, bitte. Ich habe jetzt gerade vorgestellt, in Afrika Rundfunk, sagt man da Rundfunkgebühren, gibt es auch
Gebühren? Naja, mag natürlich.
Von den Zelten, also ich meine, nur
zahlt man in Österreich Rundfunkgebühren?
Dann habe ich 97% der Österreicher, das wird derzeit geschaltet, ich glaube es nicht, aber gebe ich sagen, 27% der Österreicher nicht mehr
Rundfunk. Na gut, wir müssen unterscheiden zwischen Gesetzen, die vorliegen und die liegen auch in vielen, afrikanischen Staaten vor, keine Frage, und dem, was de facto dann von der Bevölkerung betrieben wird. Und ich würde mal sagen, es gibt auch in Österreich selbstverständlich viele Schwarzseher, sonst würde es selbstverständlich diese Werbung nicht geben, die dazu auffordert.
Aber nun brauchen wir Kabel. Ich glaube, man braucht nur mal 1 oder 2, wenn man den
so selbstverständlich. Aber bitte, das sollte jetzt nicht Gegenstand einer Diskussion sein. Sie können sich bei der GIS informieren, die gibt Ihnen bereitwillig Auskunft und fragt dann auch gleich nach, wieso Sie das nicht wissen. Gut. Also, grundsätzlich Kategorien wie die Armut sind natürlich in einer globalen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die sich das Vergleichen von Einkommenshöhen, von Vermögenswerten, aber von Wirtschaft, aber auch von Wirtschaftsleistungen so ganz groß auf ihre Fahnen geschrieben hat, höchst problematisch definierbar oder höchst problematisch definiert. Das heißt, fordern zur Nachfrage heraus, fordern dazu heraus zu fragen, wie sie denn zu stehen kommen und vieles mehr. Nicht? Also große, ich weiß nicht, die UN, aber natürlich auch die Europäische Union mittlerweile beschäftigt riesige Beamtenheere, die nichts anderes tun, als solche Kategorien zu definieren, zu versuchen. Wobei damit gerechnet wird, dass eben gerade dadurch, dass sie es versuchen, auch wieder Probleme auftauchen. Also mittlerweile gibt es Abteilungen, die genau mit dieser Unkalkulierbarkeit dessen, was da kalkuliert werden soll, auch rechnen und das mit ins Kalkül ziehen. Weil natürlich diese Unkalkulierbarkeit auch wieder Kosten aufwirft, die monetarisiert werden können. Nicht? Also eine, sagen wir mal, eine Gesellschaft, die sich das leisten kann, rechnet mittlerweile damit, dass bei all dem, was sie einschließt, in eine Kategorie einschließt, systematisch etwas ausgeschlossen wird, dieses Ausgeschlossene aber mit im Spiel ist. Ganz einfach deswegen, weil diese Kategorie festgesetzt wird. Wir haben das schon mal angesprochen am Anfang der Vorlesung. Das ist eine Gesellschaft, die prinzipiell bereits mit zwei Seitenformen operiert. Eine Gesellschaft, die eben nicht ihr Augenmerk zentral nur auf Wissen oder das, was als Wissen definiert ist, richtet, sondern die in dem Moment, wo sie Wissen sagt, mitdenkt, dass da Nichtwissen damit auch definiert ist. Dass da etwas im Spiel ist, was genau dadurch ausgeschlossen wird, dass ich etwas anderes einschließe. Also wenn ich sage, die Armen, dann ist da zumindest ein Teil der Bevölkerung grundsätzlich nicht mit gemeint in der gängigen sozialwissenschaftlichen Definition. Und ich als moderner Sozialwissenschaftler muss sozusagen mitdenken, dass ich etwas nicht miterfasst habe und meine das dann doch auch mit. Das heißt, ich meine sowohl die Seite, die ich bezeichnet habe, nämlich die Armen, und diejenigen, die davon ausgeschlossen werden, von dieser Bezeichnung mit. Eine Zwei-Seiten-Operation.
Gut. Die Frage ist halt, was die Alternative dazu ist, wenn man sagt, sobald man das Wissenschaft definiert, dass man dadurch das auch schafft. Aber die Alternative wäre dann nicht darüber zu reden, das schafft ihr dann auch nicht an.
Es geht da jetzt auch nicht um Zusammenhänge oder um Dynamiken, die irgendwie der Entscheidung offen stehen. Diese Frage stellt sich uns nicht, da wir die Armut bereits wahrnehmen und wir können ja nicht einfach sagen, okay, von heute auf morgen.
Nein, also ich meine jetzt explizit auf die Armut, aber generell auf andere Dinge, wenn Sie sagen, also ich habe es jetzt so verstanden, dass dadurch, dass Sachen kategorisiert werden, viel Aufwand bringen wird für etwas, was dann im Endeffekt nicht sehr viel zur Verbesserung beiträgt.
Naja, das ist jetzt... Ja,
aber gut, dass Sie mich... Aber da wollte ich eben gerade fragen, ob das kann schon so sein, aber ob es nicht so unser Notwendig ist.
Ja, richtig. Gut, dass Sie mich darauf aufmerksam machen. Das ist eben der Unterschied, der zentrale, oder der Unterschied, den ich herausstellen wollte mit diesem historischen Beispiel. Nicht? Also in der Sowjetunion wurde dieser Produktivitätsbegriff administrativ extrem eng gefasst, in einer Art und Weise eng gefasst, wie das heute wahrscheinlich niemand mehr tun würde, weil wir jetzt eben mittlerweile eine Gesellschaft sind, wo wir wissen können, dass solche Engführungen problematisch sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine historische Konstellation gewesen, die dafür gesorgt hat, dass diese Gesellschaft diesen Begriff so eng gefasst hat. In der Erfahrung damit, also aus unserer heutigen Sicht, könnten wir unter Umständen das in Rechnung stellen und sagen, na okay, versuchen wir Variationen von solchen kategoriellen Fassungen, die Spielraum enthalten. Die einen Spielraum enthalten, wo eben zum Beispiel der Umstand, dass durch jede Ausschließung oder durch jede Einschließung etwas anderes ausgeschlossen wird, mitbedacht wird. Das heißt, wo ich von vornherein sage, okay, ich bezeichne Produktivität nicht nur im Hinblick auf bestimmte monetäre Werte, sondern ich lasse offen, ob ein bestimmter Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten oder zu sonstigen sozialen Aktivitäten da mit hineinfällt oder vielleicht sich negativ auswirkt oder positiv auswirkt oder wie auch immer. Also ich schaffe so etwas wie einen Freiraum, der über den Kernbereich dessen, was klassisch oder was heute als produktiv angesehen wird, einen Spielraum zur Verfügung stellt, wo ich unter Umständen mit dem, was morgen als produktiv angesehen wird, auch noch zurande komme. Verstehen Sie in etwa, was ich meine? Es geht sozusagen um den Versuch, und das ist eigentlich auch ein bisschen die Quintessenz dieser ganzen Geschichte von Interpretieren und Verändern. Es geht, glaube ich, heute um eine Sozialpolitik, die so etwas wie Freiraum mitdenkt. Und zwar im Hinblick darauf, dass sich das, was durch diese Sozialpolitik erfasst werden soll, sehr schnell verändert und sehr schnell Bedingungen schafft, die eben im Hier und Jetzt nicht erfasst sind. Es geht um einen kreativen Umgang mit solchen oder eine gewisse Kreativität im Finden solcher Freiräume, solcher Spielräume. Die Philosophie ist selbstverständlich bis zu einem gewissen Grad so ein Freiraum. Es dürfte klar sein, dass die relativ breite Definition dessen, was in der Philosophie getan werden soll, oder was in der Philosophie als produktiv gilt oder als sinnvoll gilt oder was auch immer, Möglichkeiten bietet. Natürlich schafft es auch Schwierigkeiten, das ist keine Frage. Die sonstigen Wissenschaften haben gewisse Probleme damit, was in der Philosophie alles als, naja, universitäre Aktivität angesehen wird. Dürfte klar sein. Also in der Philosophie gibt es eben auch Bereiche, die von den sonstigen Wissenschaften nicht so unbedingt gerne als Wissenschaft und damit als in einer Universität angesehen werden. Aber nichtsdestotrotz, die Philosophie bereitet natürlich auch Möglichkeiten dafür, dass vielleicht gerade in diesen Freiräumen etwas entstehen kann, das dann für die rechtliche Wissenschaft doch wieder relevant ist. Das ist ein Bereich relativer Eigenständigkeit, in dem temporär nicht darauf geschaut werden muss, dass das, was hier getan wird, geleistet wird, geboten wird, Nachfrage im sonstigen Universitäts- oder Wissenschaftsbetrieb findet. Natürlich, auch da ist sozusagen Kreativität gefragt. Es geht nicht darum und es kann nicht darum gehen, diesen Raum ins Beliebige zu öffnen. Wir können nicht einfach sagen, alles ist Philosophie und damit erweitern wir unseren Bereich bis hin zum, ich weiß nicht, Weissagen anhand von, womit sagt man in der Moderne, Weiß, vielleicht anhand von geworfenen Mikado-Stäbchen oder ähnlichem, keine Ahnung. Natürlich ist nach wie vor so etwas wie Kategorisierung notwendig, damit das überhaupt betrieben werden kann, was hier Philosophie genannt wird. Aber es dürfte klar sein, gerade im Hinblick auf dieses Beispiel, wenn es zu eng gefasst wird und gesagt wird, ich weiß nicht, nur die Beschäftigung mit deutschem Idealismus ist adäquate, relevante Philosophie, dass dann natürlich eine ganze Reihe von auch sehr interessanten und durchaus vielleicht für die moderne Gesellschaft relevanten Aktivitäten eingestellt würde, keinen Raum mehr finden würde. Und genau darum geht es auch im Prinzip bei dieser Vorstellung einer Sozialpolitik, die eben nicht mehr so eng kategorisiert, dass alles andere, was da jetzt nicht darunter erfasst wird, erstickt wird und keine Chance mehr hat, stattzufinden. Bitte.
Meine Frage, ist das globale, also das globale Weltgeschehen, wird umsetzbar, dass man, ich meine, da, dadurch, dass wir in Europa geboren sind und ein gewisses europäisches Denken haben wollen, ja. Ich denke, es gibt so viele verschiedene Ansichten.
Natürlich.
Und dann, wenn man sagt, man gibt den Freiraum,
Ja, also grundsätzlich, da würde ich sofort sagen, natürlich muss jede Kultur, jede Nation, jede Gesellschaft ihr Bild von Freiraum finden, wenn sie so operieren will. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass gerade wir in Europa, da wir unsere wirtschaftliche Prosperität, kulturelle Prosperität auf dem Rücken der sonstigen Welt errungen haben, eine gewisse Verpflichtung dazu haben, Freiräume auch für den Rest der Welt anzudenken, vorzuführen. Nicht? Also ein bisschen zurückzuzahlen, was wir da.
Vor allem, dass wir nicht für Sie Ihre Freiräume ausnehmen.
Nein, nein, selbstverständlich nicht. Also die Art und Weise, ob jetzt die Philosophie oder vielleicht, ich weiß nicht, fernöstliches, konfuzianisches Denken oder sonst was, den adäquaten Freiraum bereitstellt, das muss jede Gesellschaft für sich entscheiden. Das ist ganz klar. Ja. Na gut, vielen Dank für heute. Ich wünsche euch.
Damen und Herren, darf euch recht herzlich begrüßen. Vielleicht am Anfang dieser Veranstaltung noch kurz mal zur letztwöchigen Diskussion. Es ging um die Diskrepanz Sprache-Kunst und in unserem Wiki finden sich da ein paar Statements, die ich so nicht undiskutiert stehen lassen will. Zum Beispiel die Aussage, dass hier so zum Ausdruck gekommen sei, dass Sprache immer eindeutig ist. Oder damit verbunden, analog dazu, dass die Wissenschaft sich dadurch von der Philosophie unterscheidet, dass sie die Begriffe so stehen lässt, wie sie sie eben verwendet, dass sie Kategorien bildet, die sie dann so stehen lässt. Auch das scheint mir problematisch. Um es nur kurz anzudeuten, aber dann können wir vielleicht noch einmal darüber diskutieren. In der Kunst ist vielleicht dieser Prozesscharakter, der ständig die eigenen Hervorbringungen dann auch wieder verändern will oder sie erneuern will, weil eben in der Kunst das Neue großgeschrieben ist, vielleicht deutlicher spürbar oder deutlicher sehbar oder deutlicher bemerkbar. Aber selbstverständlich ist natürlich auch der Wissenschaftsprozess als solcher daraufhin angelegt, nichts zu akzeptieren, was den Anspruch der Endgültigkeit stellt. Das heißt, auch die Wissenschaft stellt natürlich darauf ab, nicht irgendetwas ein für alle Mal so stehen zu lassen, wie es zu stehen kommt, sondern es zu problematisieren, zu kritisieren, zu hinterfragen. Die Philosophie hat diese Eigenschaft vielleicht bis zu einem gewissen Grad als raison d'être verinnerlicht, das heißt als Wesensmerkmal verinnerlicht, aber natürlich tut das bis zu einem gewissen Grad auch die Wissenschaft im Allgemeinen. Und deswegen tue ich persönlich mir ein bisschen schwer mit ganz allgemein mit Ist-Aussagen. Die Sprache ist ein eindeutiges Unterfangen, die Wissenschaft ist das und das. Ist-Aussagen verweisen immer auf einen Status und hier geht es sehr viel um Entwicklung, um Prozesse, um nicht statische Entwicklungen und Dynamiken. Aber vielleicht gibt es da noch Diskussionsbedarf, insbesondere zur Diskrepanz Kunst und Sprache, die ja in dem Zusammenhang Adornosche Philosophie ganz besondere Rolle spielen. Bitte?
Also ich soll sagen, verwendet auch nicht Philosophie, denn ist Begriff.
Ja, ja, natürlich. Ich meine, das ist ja das Interessante, es geht ja sehr oft nicht, ohne dass wir zu irgendwas sagen, das ist Sache oder das ist der Kanon der aktuellen philosophischen Kenntnis oder Debatte oder Diskussion. Und Kant ist ein wichtiger Philosoph in der europäischen
Philosophie und ähnliches mehr. Nicht? Dürfte klar sein, dass wir über Philosophie gar nicht sprechen können, wenn wir sie nicht temporär als etwas Bestimmtes, nämlich zum Beispiel jene Wissenschaft, die sich unter anderem eben auch mit dem Denken von Immanuel Kant beschäftigt, definieren. Und definieren heißt abgrenzen, das heißt als etwas festhalten. Aber genau in diesem Festhalten wird eine Basis gelegt, das, was da festgehalten wird, zu hinterfragen, zu problematisieren. Also wir schaffen uns die Möglichkeit zu problematisieren, kritisch zu denken, genau dadurch, dass wir etwas festhalten, was wir dann kritisch hinterfragen können. Das ist eine komische Wechselbeziehung zwischen festgehaltenem, statischem und Prozess, der genau dadurch überhaupt erst als solcher bemerkt werden kann, aber dann natürlich auch oder grundsätzlich auch überhaupt erst ins Rollen kommen kann, wenn etwas festgehalten wird. Und das gilt natürlich für die Sprache genauso wie für die Kunst. Wo ich für eine Relativierung dessen, was da im Wiki festgeschrieben ist, plädieren würde, ist der Umstand, dass es vielleicht auf einem Spektrum zwischen zwei Extremen unterschiedliche Ausprägungen dieser Spannung von Festgehaltenem und Bewegtem in der Sprache einerseits und in der Kunst andererseits gibt. Aber grundsätzlich ist es eher ein quantitativer Unterschied und kein qualitativer Unterschied. Würde ich mal behaupten. Aber also insbesondere hat mich natürlich dann auch interessiert, dass der oder die Kollegin, die dieses Statement im Wiki niedergeschrieben hat, dann dazu geschrieben hat, das sehe ich so nicht, aber das ist hier nicht der Raum für eine entsprechende Debatte. Wobei ich der Meinung bin, dass gerade das Wiki einen idealen Raum bieten würde für eine entsprechende Debatte. Und zwar genau deswegen, weil es eben auch von dieser Spannung lebt und von dieser Spannung auch getrieben wird. Zwischen festgeschriebenen, aber eben nicht endgültig festgeschriebenen. Das haben wir ja schon mal besprochen, nicht? Dieses Medium Internet, gerade in der Form von Wikis, bietet eben die Möglichkeit, weiterzuschreiben, weiterzudenken, an etwas anzuschließen, was schon mal fixiert, was schon mal festgeschrieben wurde. Bücher bieten das in keiner Weise. Wenn Sie in die Bibliothek gehen, finden Sie dort Konserven, die festgeschrieben sind. Sie können Randnotizen machen, Sie können das Buch vollschreiben. Unter Umständen können Sie, wenn das wirklich ein Bibliotheksbuch ist, und ich fordere Sie selbstverständlich nicht dazu auf, das zu tun, aber unter Umständen können Sie natürlich mit diesen Randnotizen in Bibliotheksbüchern dann auch den nächsten Leser beeinflussen. Ja? Dürfte klar sein. Grundsätzlich, das, was da einmal gedruckt wurde, ist unveränderlich, vorgegeben. Und erscheint natürlich, wenn es dann im entsprechenden Rahmen präsentiert wird, sprich zwischen zwei dicke Lederbände eingebunden wird und was weiß ich, irgendwelche Ornamente da am Cover drauf sind oder sonstige wichtig scheinende Dinge, vielleicht auch noch ein berühmter Autor seinen Namen dazu gibt und vieles mehr, erscheinen dann natürlich als etwas, was Bestand hat, was State-of-the-Art-Knowledge ist, ganz einfach deswegen, weil es so toll als Buch daherkommt. Nicht? Grundsätzlich im Prozedere der Wissenschaften ist ein Buch von vielen, das eben genau das Weiterschreiben, das Verfassen von anderen Büchern herausfordert.
Und kann man sagen, bei der Kunst ist diese Ist-Sage oder die Festhaltung sind so klar, definitiv, dann kann man nicht kritisieren.
Doch, ich würde schon sagen, dass die Kunst natürlich auch ziemlich klare Statements, eindeutige Statements von sich gibt. Nicht? Ein Bild von Picasso ist ein fertiges Bild. Ein Werk von Mozart ist ein fertiges Werk. Nicht? Das
dass unter Umständen, und das ist gerade jetzt zum Beispiel im Hinblick auf die Musik interessant, dass natürlich unter Umständen zur Interpretation herausfordert. Nicht? Also wo dann gerade moderne Dirigenten der Meinung sein könnten, dass das bisher noch nicht adäquat interpretiert wurde und dass das noch aussteht. Oder andere Komponisten der Meinung sein könnten, dass man mit diesen Formen, die da gefunden wurden, vielleicht ganz passabel etwas machen könnte, aber jedenfalls etwas anderes machen müsste, als das, was die Vergangenheit oder die Klassik zum Beispiel, ne? Die berühmte Wiener Klassik mit der Musik gemacht hat. Also heute fabrizieren sie im Allgemeinen nicht Kunst, wenn sie wirklich im Stil der Wiener Klassik komponieren. Das ist dann eher Unterhaltungsmusik, nicht? Heute müssen sie den Stil der Wiener Klassik auf eine interessante Art und Weise hinterfragen, problematisieren, verändern, damit spielen, Variationen vorschlagen, ja, damit es als Kunst stehen bleibt. Na gut. Im Anschluss daran möchte ich genau diesen Zusammenhang, den ich da jetzt vorgeführt habe, im Hinblick auf einen Themenbereich beleuchten, der jetzt vielleicht so in der klassischen Erwartungshaltung etwas mehr wieder mit unserer Grundfrage interpretieren oder verändern und dahinter schlummernden Absicht, die Gesellschaft hin zu einem besseren Zustand zu verändern, zu tun hat. Diese Diskrepanz von, oder diese Notwendigkeit auf der einen Seite, einen bestimmten Zustand zu definieren, und auf der anderen Seite diese Definition eben nicht als letztgültige Weisheit anzusehen, denn finden Sie ganz besonders natürlich in einer Sozialpolitik, die es mit einer hochdynamischen Gesellschaft zu tun hat, sprich in derjenigen Sozialpolitik, mit der es unsere Gesellschaft im Allgemeinen zu tun hat. Was meine ich damit? Ganz einfach den Umstand, dass was immer Sie in dieser Gesellschaft als Problem ansehen, bis zu einem gewissen Grad in eine solche sozialpolitische, sozialwissenschaftliche Kategorie pressen müssen, um in irgendeiner Art und Weise damit dann umgehen zu können. Und diese Kategorie, genau deswegen, weil Sie sie in dieser Form festhalten, sich beständig als zu kurz gegriffen herausstellt oder als ungenügend herausstellt. Das ist genau das Problem, das unsere Sozialpolitik tagtäglich vor Augen führt. Nicht? In dem Moment, wo sie, ich weiß nicht, irgendeine, sagen wir mal, soziale Bedürftigkeit behandelbar oder behebbar machen wollen, zum Beispiel das Problem der Armut, müssen sie zunächst einmal sagen, was denn Armut ist. Naja, in einer dynamischen Gesellschaft wie der unseren stößt genau das auf entsprechende Schwierigkeiten und Sie können geradezu mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass in dem Moment, wo Sie diese Bedürftigkeit, diese Armut definiert haben, ein nicht kleiner Teil der Bevölkerung aus dieser Definition herausfällt oder damit da nicht miterfasst wird, aber eben sehr wohl auch darauf pocht, dass sie von Armut betroffen sind. Das ist eine historische Gegebenheit, oder ein historisches Phänomen, das im Prinzip genau unsere sozialwissenschaftlichen, sozialpolitischen Probleme erst hervorgebracht hat. Ja, vielleicht ziehen wir dazu das, oder ganz oberflächlich betrachtet, das Phänomen der Feststellung der Wirtschaftsleistung einer Gesellschaft kurz in Betracht. Sie wissen also, unsere Wirtschaft ist so im Großen und Ganzen darauf abgestellt, zu wachsen. Alle relevanten Faktoren in dieser
in diesem Versuch, Wirtschaft zu organisieren oder die wirtschaftlichen Tätigkeiten unserer Gesellschaft zu organisieren, zielen darauf ab, Wirtschaftswachstum zu ermöglichen. Es dürfte klar sein, dass bereits die Frage, was denn Wirtschaftswachstum überhaupt ist, in unseren Zeiten eine sehr grundlegende, eine sehr problematische Frage oder eine Frage ist, die sehr viel offen lässt, die sofort aufwachen lässt. Das ist klar, dass wir unser Wirtschaftswachstum gewöhnlich in monetären Werten messen, dass aber heute, ich weiß nicht, zum Beispiel die Verschmutzung unserer Umwelt als nicht monetärer Aspekt ins Spiel kommt, der unter Umständen, ich weiß nicht, tolle Wachstumszahlen auch wieder relativieren kann. Die Wirtschaft oder die Gesellschaft hat sehr wenig davon, wenn eben an Wirtschaftsoutput in bestimmten Jahren sehr viel erwirtschaftet wird, aber das auf Kosten einer völlig verschmutzten Umwelt geht. Ein ähnlicher Faktor wäre heutzutage natürlich der Faktor Arbeitslosigkeit. Also Sie kennen die berühmte Diskrepanz, dass eine Wirtschaft sehr wohl wachsen kann, dass auch Unternehmen florieren können, gerade deswegen, weil sie auf sozialer Ebene sich daneben benehmen, weil sie eben Arbeitnehmer abbauen. Bitte.
Aber ist so Werte wie die Verschmutzung sind ja nicht irgendwie inhärent oder begrifflich nicht monetär, sondern dass sie nicht monetär bewertet werden. Das ist eine der Shortcomings von der augenblicklichen Wirtschaftswissenschaft, beziehungsweise hat man sowieso schon realisiert, dass das auch bewertet werden muss und der Handel mit Schadstoffen ist ja bereits ein Beginn, den Schaden zu monetarisieren und deswegen extrem wichtig. Und warum Wirtschaft und Wachstum aufgebaut ist, würde ich sagen, ist insofern grundsätzlich daher, weil es von der Überlegung kommt, dass die Weltbevölkerung noch immer wächst und dass es noch immer materielle Bedürfnisse gibt, die einer zusätzlichen Befriedigung haben. Nicht? Und das ist halt nur so.
Naja, dieser zweite Punkt, der ist meiner Meinung nach, er stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber man müsste dort differenzieren, weil jetzt unmittelbar davon auszugehen, dass einfach grundsätzliche Bedürfnisse noch nicht gestillt wurden, da würde ich zumindest glauben, dass eine ganze Reihe von Leuten anderer Meinung sind, sagen wir mal so. Ich würde das schon unterschreiben, wenn man die Bedürfnisse klarer fasst. Ja, das ist klar. Also das haben wir auch hier schon besprochen, wir haben eben heute andere Bedürfnisse, als nur die, unseren Hunger zu stillen oder ein Dach über dem Kopf zu haben. Ja, also so gesehen gebe ich Ihnen recht. Ja, nur, es ist nicht zu übersehen, dass eine ganze Reihe von Leuten gerade in unseren Zeiten der Meinung sind, dass eigentlich dieses geradezu paranoide Hinterhersein von Wirtschaftsoutput-Zahlen mehr Schaden anrichtet, als an Bedürfnissen gestillt werden kann. Na gut, ich weiß nicht, ob man jetzt so weit ausholen soll. Da gibt es eine Reihe von Dingen dazu zu sagen. Was war jetzt das Erste nochmal? Entschuldige.
Das Erste war der Fehler in der Wirtschaftspolitik.
Ach ja, genau. Das
ist die Messung Schaden nicht zu monetarisieren, aber das wird, glaube ich,
Als Problem. Ist ja hochinteressant, nicht, dass sie auch solche Faktoren dann monetarisiert werden und in die Output-Zahlen einbezogen werden.
Auch die Verteufelung des Monetarisierens verstehe ich nicht, weil oft so oft moniert wird, dass eben heutzutage alles in Geldwerten oder in wirtschaftlichen Begriffen gemessen wird, eben auch so Werte, die sich dazu angeblich nicht eignen, wie Freizeit, wie eine saubere Umwelt und dieser ganze Begriffswust. Und für mein Gefühl eignet sich da sehr gut dafür, weil er eigentlich eine Monetarisierung nichts anderes ist, als widerspiegelt die Interessenlage der Beteiligten.
Ja. Und versteht ja. Richtig. Gerade dieses Monetarisieren oder Ökonomisieren, wie es auch genannt wird, nicht? Das ist ein interessanter Aspekt, auf den ich eben gerade die Aufmerksamkeit richten will. Es ist gerade im Hinblick auf dieses Beispiel nicht zu übersehen, dass gerade indem Umweltverschmutzung monetarisiert wurde, indem eben gewisse Kriterien festgelegt wurden, nach denen das dann doch auch in Geld behandelt werden kann oder gemessen werden kann. Dass eine Möglichkeit geschaffen wurde, damit dann eben auch in einer Art und Weise umzugehen, die im Allgemeinen vielleicht doch der Verschmutzung entgegenwirkt. Also gerade, um es auf den Punkt zu bringen, nicht solange die ökologische Diskussion völlig an der Wirtschaftsdebatte vorbeigelaufen ist und immer nur gesagt wurde, um Gottes Willen, ihr verschmutzt die Umwelt, hat es wenig Möglichkeiten geboten, das Problem wirklich anzugehen. In dem Moment, wo es in terms of Geld, in terms of Wirtschaftswachstum gemessen wurde, ist in der Wirtschaft eine Möglichkeit geschaffen worden, das einzuberechnen und dann eben, ich weiß nicht, zum Beispiel solche Verschmutzungsrechte, wie sie eben im Emissionsrechte, nicht, wie sie eben im Kyoto-Protokoll zum Beispiel vorgesehen sind, zu verkaufen und die Firmen damit eben den Firmen einen handelbaren Faktor in die Hand zu geben. Etwas, das ihnen auf der einen Seite natürlich Geld kostet und ihre Outputzahlen schmälert, aber mit dem sie zumindest umgehen konnten. Die Firmen konnten oder die Unternehmen konnten, anders gesagt, erst in dem Moment den Faktor Umweltverschmutzung wahrnehmen, und zwar wirklich im epistemologischen Sinn wahrnehmen, als er eben in Begriffen gefasst waren, mit denen sie selbst umgehen konnten. Vorher war diese Sache für sie etwas, was ja, vielleicht auf persönlicher Ebene wahrgenommen wurde, aber was in der Firmenpolitik oder in der Buchführung dieser Firma keine Relevanz gefunden hat.
Ich meine, ein zweiter Ansatz, der also ebenfalls sehr wirkungsvoll war, war natürlich derjenige der von den Consumer Preferences, nicht? Ja. Also zum Beispiel Brands Bar, nicht? Also der Konsumentenboykott plötzlich, ja, plötzlich
auch da
entsteht, ich meine, das verstehen die Firmen dann auch.
Absolut, nicht? Also in dem Moment, wo sich Konsumenten von einem bestimmten Produkt zurückziehen, ist es ein monetäres Signal, ist klar, nicht? Und das verstehen die Firmen. Alles andere haben sie nicht verstanden. Aber um zur Wurzel dieser Geschichte zurückzukommen, nicht? Wirtschaftsoutput, das ist ja an sich ein interessantes Phänomen und eine im Prinzip hochabstrakte Größe. Wer von Ihnen weiß wirklich, was in Österreich da alles bei der Bemessung des Wirtschaftswachstums oder auch in sonstigen Ländern der Welt alles in Betracht gezogen wird, welche Kriterien, Faktoren, Aspekte da herangezogen werden, um eben dieses Wachstum zu messen. Vielleicht nur als Verdeutlichung oder als sehr skurriles Beispiel diesbezüglich, wenn ich es nicht schon gebracht habe, bin ich jetzt nicht sicher, dass das Jahr Il Sorpasso in Italien, haben wir das schon hier in diesem Rahmen kurz angesprochen? Es gibt, aber fragen Sie mich jetzt nicht genau welches Jahr, es war in Italien ein Jahr, das Il Sorpasso genannt wird, das Überholungsjahr, in dem die italienische Wirtschaft vom Rang, ich weiß nicht, 30 oder sowas der Weltwirtschaft, in einem Jahr auf den Rang 8 vorgerückt ist, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die Zahlen sind nicht so wichtig, aber jedenfalls, hat Italien in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum hingelegt, also rein nach Zahlen gemessen, das eigentlich sehr erstaunlich gewesen ist. De facto ist nichts anderes passiert, als dass die italienische Statistik ihre Berechnungsarten umgestellt hat und von einem Jahr aufs andere jetzt auch die Schwarzarbeit, also die Schattenwirtschaft in Italien in Betracht gezogen hat. Ne? Und die war offensichtlich so groß, dass eben Italien da an Wirtschaftsleistung enorm gestiegen ist innerhalb eines Jahres. Ne? Und das zeigt sehr deutlich, wie fragwürdig oder problematisierbar, hinterfragbar eben auch wirtschaftliche Leistungen sind, von welchen Blickwinkeln es abhängt, von welcher Wahrnehmbarkeit es abhängt, ob eine Wirtschaftsleistung als solche überhaupt gesehen werden kann oder nicht. Bitte, jetzt weiß ich nicht, wer das zuerst aufgezeigt hat, vielleicht
Sie. Ich hätte noch ein Beispiel, und zwar,
Venezuela verzeichnet auch ein Wirtschaftswachstum, obwohl das Know-how des Landes im Ölbusiness das Land verlassen hat. Die haben das ganze Know-how ist abgegangen von dort und sie verkaufen jetzt weniger Öl als noch vor ein paar Jahren, aber dadurch, dass der Ölpreis angestiegen ist, verzeichnen sie ein Wirtschaftswachstum, was natürlich völlig irreführend ist.
Natürlich. Auch diesbezüglich, also das Beispiel, das Sie eben mit erwähnt haben, ist das, oder der interessante Aspekt, ist der unterschiedlichen Wertigkeiten von Knowledge, also von Wissen in den heutigen Ökonomien und den zum Beispiel von Rohstoffen. Nicht? Also ein Land kann offensichtlich tatsächlich an ökonomischen Output punkten, obwohl eigentlich eine sehr wichtige Ressource, nämlich das Wissen, das Land verlässt. Auch da interessant, nicht? Also zukunftsgerichtete ökonomische Beobachtungen würden sagen, naja gut, jetzt, heute, hier und jetzt, ist da vielleicht ein Output-Wachstum oder ein monetärer Wachstum zu messen. Allerdings, was tut sich das Land an, wenn es all seine Experten außer Landes schickt oder gehen lässt, nicht? Oder vertreibt oder was auch immer. Nicht? Gut, die Kollegin war zuerst, ja?
Ja, ich wollte nur das unterstreichen, und zwar, ich weiß nicht, ob ein oder zwei Jahre her, aber so eine Armutsstatistik in Österreich, glaube ich, sich aber einfach dadurch verändert, dass nicht mehr als arm gilt, wer sich keinen Fernseher leisten kann.
Richtig, ja.
Also ich glaube, das ist auch immer dynamisch, weil sich das immer verändert.
Ja.
Weil die Einstellungen einfach anders sind.
Also gerade die Armutsforschung zeigt sehr deutlich, wie stark sich die Erhebungsinstrumente, nämlich der Sozialwissenschaft diesbezüglich verändern.
Bitte. In dem Zusammenhang schießt mir ein Wort in den Kopf, das ich in dem Buch gelesen habe, und zwar die Ausblendungen.
Ja?
Das ist ja in dem Zusammenhang davon reden wir Statistik, dass wir einfach immer gewisse Aspekte ausblenden. Ich glaube auch, weil wir jetzt davon sprechen, davon interpretieren und verändern, dass das das größte Problem ist beim Interpretieren und Verändern, das Ausblenden.
Ja.
Wenn man selbst etwas erfindet, muss man gewisse Dinge ausblenden und damit könnte man Dynamiken lostreten, die man ja eigentlich gar nicht haben will. Und wenn ich die mit einbeziehe, dann bin ich aber nicht mehr spezialisiert und dann komme ich nicht weiter.
Ja.
Und klar, das Mittelmaß.
Ja. Also man muss sehr geschickt ausblenden.
Ja.
Das ist das Um und Auf. Nicht? Also, wir müssen natürlich Kategorien finden, mit denen wir umgehen können, mit denen wir eine Grundlage dafür schaffen, dass die Gesellschaft zu einem besseren Zustand oder in Richtung eines besseren Zustands verändert wird. Ne? Damit schaffen wir eben solche Kategorien und legen etwas fest. Und wir sollten natürlich damit rechnen, dass wir in einer dynamischen Gesellschaft unter Umständen schon am nächsten Tag mit diesen Kategorien nicht mehr zu Rande kann man genau deswegen, weil wir sie eben am Tag davor so eng gezogen haben. Also das heißt, es empfiehlt sich in einer unter dynamischen Umständen natürlich, mit einzuberechnen, dass sich die Aspekte verschieben.
Ja, das ist das andere. Bis jetzt hat sie diesen Umweltaspekt ausgeblendet, und jetzt kommt sie eben drauf, dass sie den nicht ausblenden kann, jetzt nimmt sie den dazu, damit wird aber ein bisschen die Spezialisierung, möchte ich was sagen, genommen. Es verbreitet sich und im Endeffekt.
Ich möchte Ihnen diesbezüglich dann ein historisches Beispiel ein bisschen vor Augen führen, das ist meiner Meinung nach recht gut beleuchtet, aber Sie wollten vorhin.
Ich wollte nur noch zum Wirtschaftswachstum sagen, weil die Biosprech zu das Falsche ist, aber gerade in Fachkreisen ist das Wirtschaftswachstum an sich nicht wirklich, ist keine allzu großen Stärke, maximal in Relation zu vielen anderen Faktoren, aber das Wirtschaftswachstum an sich ist eigentlich eine sehr allgemeine Zahl, die man nicht wirklich sehr, sehr groß interpretieren kann, weil sie so intransparent ist. Aber
trotzdem ist natürlich das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel ein sehr wichtiger Aspekt.
Ja, und vergleicht nicht das absolute Zahl, sondern so ein dynamisch vergleichend in der Veränderung des Wachstums.
Genau, also. Nochmal grundsätzlich. Ne? Stellen Sie sich wieder mal eine idealtypische kleine Dorfgemeinschaft irgendwo im Mittelalter vor, nicht? Die so im Prinzip vor sich hin
wirtschaftet und damit ihr Auslangen findet, also dem Großen und Ganzen damit zu Rande kommt. Die Leute tun, was sie tun, bestellen ihre Felder, züchten ihre Tiere und vieles mehr und kommen damit zu Rande. In dieser Gesellschaft, sage ich mal, behaupte ich mal, werden nicht sonderlich viele Leute auf die Idee kommen, zu unterscheiden, was jetzt wirklich produktive Arbeit ist und was unproduktive Arbeit ist. Ganz einfach deswegen, weil diese Unterscheidung nicht gebraucht wird. Die Gesellschafter tun, was sie tun und stehen nicht vor dem Problem, einen Teil ihrer Aktivitäten als unproduktiv besonders herauszustellen. Dürfte klar sein. Nicht? Also wenn ich sozusagen auf mich selbst gestellt bin, dann unterscheide ich nicht, ob ich was jetzt... für ein Beispiel, nicht jetzt kurz einmal Musik machen oder was nicht, irgendeinen Film schauen, ob das jetzt im Hinblick auf meine wissenschaftliche Karriere produktiv ist oder unproduktiv. Nicht? Gut, das ist ein sehr neuzeitliches Beispiel, wo man natürlich viel darüber diskutieren könnte, aber grundsätzlich, sage ich, in dieser Gesellschaft ist es nicht so notwendig, sowas wie Wirtschaftsoutput zu messen.
Ja? Ich verstehe schon den Beginn nicht ganz. Weil gerade in dieser Urwirtschaft macht es doch einen recht fundamentalen Unterschied, ob ich meinen Tag verbringe, den Acker zu bestellen oder in die Gegend zu schauen. Das wäre dann sehr, sehr schwierig.
Ja, nur, oder sagen wir es noch deutlicher, es ist natürlich ein bisschen überzeichnet, nur sind in so einer Urgesellschaft oder in so einer fiktiven Urgesellschaft die Möglichkeiten so relativ eng gesetzt, dass sie sehr wahrscheinlich, wenn sie eben den Acker nicht bestellen, nicht lange vorhanden sein werden. Die Gesellschaft wird einfach aussterben. Also die ist bis zu einem gewissen Grad damit beschäftigt, das zu tun, was sie tut, deswegen existiert sie. Ohne das jetzt bewerten zu wollen oder nicht, also die tut, was sie tut. Und sie tut aber vieles von diesen Dingen, die sie tut. Denken Sie an Rituale, denken Sie an, ich weiß nicht, Tanzveranstaltungen, die auch da werden und vieles mehr oder organisieren werden, ne? Die nicht unbedingt in dem Sinne produktiv sind, wie wir das von der Feldarbeit zum Beispiel erwarten, aus heutiger Sicht. Aus ihrer Sicht gibt es da nicht viele Unterschiede und es ist ganz bezeichnend, dass ethnologische Studien das auch belegen. Ne? Also da wird eben einfach nicht zwischen den Tätigkeiten unterschieden, die wir moderne Menschen als Arbeit bezeichnen und den Tätigkeiten, die halt sonst den Tag füllen, wie eben Rituale, Tänze und vieles mehr. Wann wird es notwendig, solche Unterschiede zu machen?
Also ich denke, das simple Beispiel Unternehmensberatung, das ist ja keine mittelalterliche Organisation oder Geschäft, ja. Gebraucht. Das ist in unserer modernen Zeit, das ist erst relevant geworden, wirklich eine produktive und relevante Arbeit. Also.
Ja, Unternehmensberatung ist jetzt ein sehr neuzeitliches Phänomen, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Beispiel in Verbindung mit dem Beispiel zu stehen kommt.
Nein, ich bin von nicht jetzt in Jahren, sondern vorigen
Beispiel. Ach so.
Zum Mittelalter, Sie haben die Beispiele.
Ja.
Es war ja keiner Bedarf in mittelalterlicher Zeit.
Ja, eben. Ja. Na, Sekunde, Kollege.
Naja, das ist halt da, ein Unterschied ist halt, dass man damals, dass die Ökonomie keinen Zweck gehabt hat, außer den Zweck an sich selbst. Also die hätte nicht einen weiteren Zweck gehabt. Ja. Und heutzutage gibt es halt scheinbare Ziele, Wirtschaftswachstum, man muss die Wirtschaft steigern und Kapital
akkumulieren. Woher kommen diese Ziele?
Ja, also vielleicht ein bisschen ein naiver Ansatz, aber es ist halt, glaube ich, auch schon ein Selbstverständnis, dass man für ihr Leben hat. Also damals im Mittelalter war es ja sehr jenseitig gerichtet, das heißt man hat das Leben auf Erden gehabt, aber man hat trotzdem immer dieses, also gerade durch die starke Kirche, immer dieses Bild gehabt, ja man wird mal nie mehr kommen und also es ist eine passive Rolle gewesen und heute, also gibt es ja einen richtigen, ich sag mal, eher richtigen Lebensstil teilweise, die alles erleben zu wollen, das Lebens, also das sehr, also vielleicht in Anführungszeichen aktives Leben und hat dadurch auch produktivere
Also die Diesseitsbezogenheit, nicht die gerade Max Weber zum Beispiel in seiner berühmten Studie herausgestellt hat, der Protestantismus, die Reformation hat so ein bisschen auch jetzt diese Arbeitsmoral, diese Arbeitsethik, die im Christentum eben noch sehr, im katholischen Christentum noch sehr jenseitsorientiert war, so ein bisschen auf das Diesseits umgelenkt, nicht? Und gerade der Protestantismus hat ja dann eben gezeigt, dass in dieser Orientierung an weltlichen Werten, an Werten, die man noch zu Lebzeiten auch selbst bis zu einem gewissen Grad genießen kann, eine Arbeitsauffassung geschärft werden kann, die dann eben Wirtschaftsaufschwung oder Prosperität der Wirtschaft in die Wege leitet. Ne? Das war ja so eine berühmte These von Max Weber. Das weiß ich überhaupt nicht mehr, wer zuerst... Bitte? Ja, da hinten man noch. Okay. Einmal, ja?
Ja, na, ich glaube, dass in dem Moment sozusagen, wo dieses eine idealtypische Dorf anfängt, mit dem anderen zu handeln, dass da das Problem nicht anfängt. Weil wenn jetzt das andere Dorf sagt, weil die verlangen, also wir produzieren Holz, das Prinzip ist, also keinen Wald oder sonst irgendwas, und verlangen jetzt Bucherpreise dafür, dann müsste man sich das andere Dorf überlegen, wo sie sozusagen eben einen Gegentauschwert oder sonst irgendwas erstellt, den sie dagegen eintauschen können. Weil in dem Moment wird das Problem anfangen, dass dann eine Arbeit wie zum Beispiel, weiß nicht, der Musiker oder sonst irgendwas, der sonst die Leute behalten hat, dann für die Leute zum reinen Überleben wichtig wird und das eben das Produzieren, was man tauschen kann, dann wichtig ist.
Ja, ganz richtig. Nur ganz kurz vorweg, also das ist der Punkt, den ich gemeint habe, der Vergleich. Eine berühmte Schrift von Adam Smith, The Inquiries into the Wealth of Nations, also die Untersuchung, warum manche Nationen reich sind, hat genau diese Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit erstmals sehr prominent in den Raum gestellt. Um festzustellen, warum bestimmte Nationen reicher sind als andere, was eben zur Zeit von Smith dann mit dem aufkommenden Merkantilismus nicht mehr zu übersehen gewesen ist, um das festzustellen, war es ganz einfach notwendig zu unterscheiden zwischen Arbeiten, die eben die Wirtschaft einer Gesellschaft beleben, sie fördern, sie wachsen lassen, und solchen Arbeiten, die sie vielleicht nur am Status quo erhalten, und noch einmal solchen Arbeiten, die die Wirtschaft eher negativ beeinflussen, also wo verausgabt wird und nicht produktiv etwas hinzugefügt wird. Bei Marx wird das dann die berühmte Unterscheidung von produktiver, nicht produktiver und unproduktiver Arbeit sein. Ich komme dann gleich darauf zu sprechen. Wollten wir nochmal... Bitte? Nochmal.
Interessant wird, wie das Erfassen der Produktion mit Zahlen eigentlich erst auf den Mehrwert, weil der Mehrwert der Wirtschaft, die sich dann akkumulieren kann, etc.
Ganz richtig, ja. Gut, gehen wir kurz auf den... Oder was gibt es hier noch?
Sie wollten? Ja, ich wollte nochmal zurück auf die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Produktivitätsbegriffen zurückkommen, weil nach meinem Verständnis, und ich habe das eigentlich auch aus den Anfangskapiteln von Ihrem Buch herausgelesen, ist es ja so, dass die Produktivität eigentlich in der Perzeption der anderen liegt. Nicht? Das heißt, es kann durchaus sein, dass jemand, der eben nicht zur Jagd gehen möchte, aber stattdessen rituelle Tänze veranstaltet, damit einen unglaublich hohen perzipierten Mehrwert für die Gesellschaft leistet und damit natürlich vielleicht auch das beste Stück des Gejagten bekommt. Nicht? Also wenn ich es produktiv oder unproduktiv.
Ja, das ist genau der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Also bevor ich nochmal dann auf den Mehrwert zu sprechen komme, eine solche fiktive Urgesellschaft hat natürlich eben nicht zwischen produktiv und unproduktiv unterschieden und hat diesbezüglich auch keine Probleme gehabt mit den Auffassungen, oder sagen wir mal, keine großen Probleme gehabt mit den unterschiedlichen Auffassungen, was für den Einzelnen jetzt produktiv ist und was nicht. Ne? Also wenn der Einzelne, Zeremonienmeister das Tanzen für produktiver gehalten hat, ist er halt getanzt und der Jäger ist jagen gegangen, ne? Um dieses Beispiel herauszugreifen. Interessant wird es auch da bereits im Vergleich, ne? Beziehungsweise im Tausch diesen Vergleich dann so ein bisschen herausfordert. Nämlich in dem Tausch, der notwendig ist, damit der tanzt oder Tänzer ist, tanzen kann und der jagt, auch wirklich jagen gehen kann, weil natürlich arbeitsteilige Gesellschafter, das habe ich bereits erwähnt, immer darauf angewiesen sind, zumindest bis zu einem gewissen Grad, diejenigen Produkte, die sie sich in ihrer Spezialisierung, eben zum Beispiel auf die Jagd oder auf den Tanz, nicht selbst erarbeiten können, über den Tausch von der Gesellschaft zu beziehen. Und um diesen Tausch zu gewährleisten, muss natürlich diese Wahrnehmung bis zu einem gewissen Grad hergestellt werden. Nichtsdestotrotz, um die Wahrnehmung herzustellen, ist ein Vergleich notwendig. Und das ist jetzt der Punkt, auf den ich jetzt die Aufmerksamkeit richten möchte. Nicht? Also da ist sozusagen vielleicht auch auf dieser sehr, sehr simplen Ebene notwendig, dass der Jäger sagt, jetzt schau einmal her, was ich da für tolle Produkte erjage und der Gesellschaft zur Verfügung stelle. Und der Tänzer auf der anderen Seite wird sagen, ja, aber jetzt schau mal her, was ich für tolle Tänze entwickelt habe und wie sehr ich dann zu deinem Amüsement oder zu deinem Wohlbefinden damit beitrage. Auch das ist etwas wert und wir müssen uns jetzt darauf einigen, was das für einen Vergleich ermöglicht oder in welcher Art und Weise diese Werte vergleichbar sind. Und im Vergleich wird es notwendig, Kategorien festzusetzen. Zu sagen, ich weiß nicht, 3 Stunden meines Tanzes sind so viel wert wie ein erjagtes Tier von der Größe eines Rehs, sage ich mal, oder was auch immer. Aber augenfälliger wird es natürlich dann beim Vergleich von größeren Einheiten, zum Beispiel beim Vergleich von Nationen. Das bringt mich gleich auf mein Beispiel.
Nach vorher. Wirtschaftlich gesehen steckt eben hinter diesem, was das Ganze reguliert, steckt ja die Variable, das Risiko im Prinzip.
Ja.
Ich finde, dass sich diese, dadurch, dass man sich mit jemand anderen sich in eine Abhängigkeit begibt, begebe ich mich in ein Risiko hinein.
Ja.
Und wirtschaftlich gesehen ist immer das Risiko der Faktor, anhand dessen ich meine Entscheidungen treffe. Ja. Und nicht der Wert der Sache ist, sondern es ist das Risiko.
Ja, das
weil es spielt sicher eine Rolle. Es ist egal, ob wie viel die Panzer kosten, sondern was interessant ist, welches Risiko ist damit verbunden, diese Panzer verkaufen zu können. Das ist das, was zählt wirtschaftlich.
Wir sind jetzt noch auf einer Ebene, wo sie dem Risiko nicht entgehen können, ganz einfach deswegen, weil sie eben, ja, idealtypisch, nicht selbst jagen und tanzen.
Ja, für mich wird jetzt gerade der Wert und das Risiko in einen Topf geschmissen. Und das ist etwas, ein bisschen das Problem, weil das ist auch das, was für ihn kurz das Problem war, dass in so einer einfachen Gesellschaft derjenige, der arbeitet oder nicht arbeitet, der hat kein Risiko. Der hat nur entweder oder er hat nicht. Oder entweder er stirbt oder er überlebt, wenn er es in Ackerbau macht.
Naja,
in einer Gesellschaft beginnen aber diese Dinge miteinander zu verschwimmen.
Ich würde mal glauben, dass Sie, wenn Sie in einer so simplen Gesellschaft irgendetwas tun wollen, was aus heutiger Sicht vielleicht relevant scheint, nicht aber aus der Sicht dieser Gesellschaft, dass Sie sehr wohl ein hohes Risiko haben, damit nicht zu punkten. Ich weiß nicht, wenn Sie in dieser Gesellschaft dann Archäologie zum Beispiel betreiben wollen und von der Gesellschaft einfach, also in so einer wirklich ganz simplen Ackerbaugesellschaft.
Da ist das Risiko einfach zu hoch, dass ich
ja, dann findet es nicht statt. Ja, der Handlungsraum dieser Gesellschaft ist viel zu gering, als ja, dass das überhaupt als irgendwie relevante.
Ja, das sagt aber nicht den Wert aus, da geht es nur um das Risiko, dass das Wissen.
Der perzipierte Wert der Archäologie ist null. Damit eben kommst du auch kein Reh.
Richtig, also da kommt kein Risiko hin.
Nein, das wird gar nicht bewertet, weil das Risiko schon davor steht. Wenn das Risiko zu hoch ist, das Ganze zu machen, wird auf den Wert gar nicht mehr geschaut. Es gibt ja dann auch Projekte, die, obwohl sie einen hohen Risikowert haben, umgesetzt werden und nachher Lohnen schöpfen, einfach weil...
In einer hochkomplexen Gesellschaft, wo es sehr viele Nischen gibt, in denen man sich temporär diesem Risiko vielleicht aussetzen kann, und dann ist es eben auch kein absolutes Risiko, sondern ein kalkulierbarer Faktor. Nicht? Also ich kann sagen, es hat keine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einem Philosophiestudium einen Job finde, aber ich tue es trotzdem. Nicht? Wir sind eine Gesellschaft, wo das offensichtlich, ihr sitzt ja da, doch noch möglich ist. Ja,
aber da steht immer das Risiko davor. Das haben wir bis jetzt hier nicht.
Ja, ja, also da ist ein Risiko im Spiel.
Ja, aber das ist ja in einem sozialen Aktionander, wo ein höheres Risiko ist, ist ja auch dann ist ein höherer Wert da im Prinzip.
Das, das hängt sehr von dem sozialen Umfeld ab. Ne? Also in einer Dorfgemeinschaft im Mittelalter, wenn Sie sich auf die Art der Debatte einlassen, die wir jetzt gerade führen, dann wird das Risiko sehr hoch sein und wahrscheinlich viel zu hoch sein, dass sie damit Punkten oder ein Reh bekommen oder was auch immer, eine Gegenleistung bekommen. Ne? Wird das Risiko so hoch sein, dass die Debatte einfach nicht stattfindet. Oder wenn sie stattfindet, dann kurz einmal aufflackert und sofort wieder beendet ist, weil ihnen sowieso
nicht. Obwohl diese Debatte einen enormen Wert haben könnte.
Ja. In einer Dorfgemeinschaft im Mittelalter.
Ja, aber für mich ist das Risiko zu hoch, als dass ich es umsetzen könnte. Und wenn die Debatte nichts bringen würde, dann wäre das Risiko für mich genauso groß.
Jede Debatte könnte aus der Sicht irgendeines zukünftigen Beobachters einen enormen Wert haben. Nur für die aktuelle Gesellschaft hat es den Wert offensichtlich nicht. Ne? Das ist genau das Problem. Wir wissen nicht, was irgendwann mal Wert haben könnte oder wird. Es geht gleichsam tatsächlich um einen bereits vorgegebenen Handlungsraum.
Das ist ja auch das, ich meine, für den anderen spielt er das Risiko nicht mit, sondern es spielt nur für denjenigen das Risiko mit, der das Ganze
umsetzen möchte.
Ja. Und deswegen ist die Wertigkeit von demjenigen, der das umsetzen möchte, eine ganz andere, als wie von denjenigen, der irgendwann betroffen ist von dieser Umsetzung. Das macht diesen Unterschied im Wert aus, für mich.
Ja, aber es ist natürlich ein gewisses Risiko vorhanden, dass auch der Tänzer den Jäger nicht überzeugen kann, dass das was Wertvolles ist. Keine Frage, nicht? Auch der Jäger, obwohl es jetzt ein bisschen abstrus klingt, aber bis zu einem gewissen Grad hat vielleicht sogar der Jäger Schwierigkeiten, wenn die Gesellschaft primär Ackerbau betreibt, nicht? Und von vegetarischer Gesellschaft oder was auch immer, nicht? Und dann hat auch der Jäger unter Umständen ein hohes Risiko, dass seine Leistungen nicht anerkannt werden. Also in einem gewissen Rahmen ist natürlich immer ein Risiko im Spiel beim Tausch. Das will ich nicht in Frage stellen. Aber der Rahmen ist derjenige, der überhaupt vorgibt, ob etwas als Risiko gesehen werden kann oder nicht viel eher als absolute Unmöglichkeit. Naja, aber ich bin mir nicht sicher, ob uns das nicht jetzt zu sehr von dem wegbringt, was ich eigentlich sagen wollte. Kollege wollte noch.
Ja, nur auf dieses mittelalterliche Dorf bezogen, weil zum Beispiel der Jäger geht ja ein ganz konkretes Risiko ein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er bei der Jagd verletzt wird,
natürlich ist auch das, höher, ne? Als beim, ja, auch. Und das wird er sicher in seine Werthaltung gegenüber seinem Produkt oder seiner Leistung einberechnen. Ne? Also der wird sehr wohl sagen, na hör zu,